Kultura, das Kulturmagazin.
Es ist Dienstagabend. Sie hören Kultura, das Kulturmagazin bei Radio Ochsenkopf. Mein Name ist Matthias Fischer und ich sage wunderschönen guten Abend und viel Spaß in der nächsten Stunde. Wir haben heute zwei Gäste, einmal Florian Miedl und einmal Franz Josef Strohmeier. Wer die beiden Herren sind und welche Funktion sie haben, das hören wir später. Beginnen tun wir mit ein bisschen Musik.
Where are those happy days? They seem so hard to find. I try to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice. It used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me? SOS. The love you gave me, nothing else can save me. SOS. When you're gone, how can I even try to go on? When you're gone, though I try, how can I carry on? You seem so far away, though you are standing near. You made me feel alive, but something that I fear. I really try to make it out. I wish I understood what happened to our love.
Und wir befassen uns jetzt mit einem Menschen, den Sie vielleicht schon einmal kennengelernt haben. Zumindest vielleicht seine Bilder in der Tagespresse oder auch bei bestimmten Ausstellungen. Bei meinem Kollegen Sebastian Kastner ist jetzt nämlich Florian Miedl zu Gast.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Es gibt Menschen, mit deren Arbeit man sehr vertraut ist, obwohl man oftmals nicht einmal ihren Namen kennt. So ist das beispielsweise bei Florian Miedl. Wenn Sie in Oberfranken heimisch sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie schon mal etwas von ihm gesehen haben. Florian Miedl ist Fotograf und veröffentlicht seine Bilder regelmäßig in den großen oberfränkischen Tageszeitungen. Das ist aber nicht alles, denn er schreibt auch und hat auch schon eigene Bildbände veröffentlicht. Nun begrüße ich ihn bei mir am Telefon. Guten Abend, Flo.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Wir haben schon erklärt, dass du Fotograf bist und unter anderem für Tageszeitungen arbeitest. Bist du als Fotograf, als freier Fotograf unterwegs oder hast du auch irgendwo so eine Festanstellung?
Ich bin als Fotograf selbstständig, also ich bin im Prinzip ein Mannunternehmen und wenn man so will, ist die Frankenpost als große regionale Tageszeitung mein Hauptauftraggeber. Und darüber hinaus mache ich halt in der Regel Fotos für die Luisenburg-Festspiele, was heuer leider ein bisschen zu kurz kommt, Corona-bedingt, mache Bilder für Firmen, Unternehmen, die vielleicht ihre Webseite überarbeiten und neue Fotos brauchen, Teamfotos brauchen, Corporate-Fotografie, solche Geschichten.
Also das sind so die wichtigsten Auftraggeber, wenn man bei den Referenzen durchliest. Einer sticht da sofort ins Auge und zwar der Playboy. Was hast du denn für den Playboy fotografiert?
Ja, der Playboy hat eine Autorubrik, ich glaube, die heißt Mein Schlitten und ich. Und da durfte ich schon zweimal Beiträge zusteuern von Besitzern toller, historischer Autos, die nicht ganz so häufig im Straßenverkehr anzutreffen sind. Und die Besitzer erzählen quasi in dieser, ich nenne es mal Kolumne, auf einer ganzen Seite über sich und ihr Auto. Und ich durfte da die Bilder dazu machen.
Also Florian Miedl weniger in der Erotikszene unterwegs, mehr dann in der Automobilindustrie heimisch. Hast du als Fotograf irgendwie so Spezialgebiete?
Ah, das ist ganz schwierig zu sagen. Also mein Arbeitsfeld ist relativ vielfältig. Am meisten habe ich tatsächlich mit Menschen zu tun. Und das liegt mir auch von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen mehr, weil ich ganz gern neue Menschen kennenlerne und ihre Geschichten höre. Ich fotografiere aber ganz genauso gern Landschaften oder Orte, die mich irgendwo packen.
Andersrum gefragt, gibt es irgendein Themenfeld, was du überhaupt nicht gern machst?
Ja, also ich wäre jetzt ein ganz schlechter Produktfotograf. Das wäre mir tatsächlich zu technisch. Also mich den ganzen Tag im Studio zu stellen und irgendein Produkt so lang hinzudrehen, bis es im richtigen Licht steht, das wäre mir tatsächlich zu banal.
Und was würdest du sagen, was ist das schwierigste Aufgabenfeld? Sind es so Theateraufführungen, wo man in der Vorführung quasi die wichtigen Szenen mitkriegen muss? Oder?
Ja, das ist schon recht anspruchsvoll. Also gerade bei der Theaterfotografie ist es halt so, dass du während einer Probe quasi das Stück einfach mal durchfotografierst. Und dann musst du halt wirklich das richtige Licht erwischen. Du musst den richtigen Moment erwischen. Das heißt, du musst im richtigen Moment am richtigen Ort stehen, um die Szene so einzufangen, dass die hinterher auf dem Foto auch Sinn macht. Und du hast natürlich mit der Technik immer zu kämpfen, mit den verschiedenen Lichtsituationen, wo die Kamera dann halt auch mitspielen muss.
Dein Beruf, der klingt ja recht spannend. Du bist viel unter Leuten, du erlebst spannende Eindrücke auch so hinter den Kulissen, dann beim Theater, bei den Proben. Wie kamst du denn dazu? Gibt es so eine klassische Ausbildung zum Fotografen oder muss man einfach dieses Hobby fotografieren haben und es nach und nach zum Profi steigern?
Ja, letzteres war der Fall. Also es gibt natürlich den Weg, den Fotograf ganz normal als Lehrberuf zu erlernen oder auch Fotografie zu studieren. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich das Hobby zum Beruf gemacht habe, aus gesundheitlichen Gründen. Ich war Koch, ich habe das auch gelernt, hatte dann irgendwann einen Bandscheibenvorfall und habe den dann genutzt, um nach der Operation mir mal über mein restliches Leben Gedanken zu machen. Und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht und habe dann angefangen, Bekannte zu fotografieren, Porträts zu machen, Hochzeiten zu fotografieren. Und so ging das dann alles ein bisschen seinen Weg und hat sich dann jetzt über die Jahre hin hauptsächlich zum Journalismus entwickelt und eben zu den Gebieten, die ich sonst noch so mache.
Als du dann vom Koch zum Fotografen wurdest, war dir sofort klar, dass das was werden kann? Hattest du vorher schon mal Aufträge in dem Bereich oder war es dann doch ein Wagnis oder hattest du einen Plan B dann noch?
Also einen Plan B gab es keinen, das musste schon funktionieren und ich habe immer gern geknipst, sagen wir es mal so, und dann ernsthaft fotografieren habe ich tatsächlich erst angefangen, kurz bevor ich mich damals selbstständig gemacht habe.
Was macht denn für dich dann die Faszination der Fotografie aus? Was macht für dich die Faszination eines Fotos aus?
Die Faszination eines Fotos macht für mich aus, dass es einen relevanten Inhalt hat. Ich finde es immer schön, wenn man Dinge porträtiert, die dann das Gezeigte auch so darstellen, wie es ist. Also ich bin kein Freund davon, irgendwelche kitschigen Landschaftsbilder zu machen, die dann in ihren Farben zu übersättigen oder ja, einen Menschen einfach so lange hinzuformen, bis er so ausschaut, wie er sich selbst am Ende dann gar nicht mehr erkennen kann. Also ich versuche schon immer möglichst nah am Motiv dran zu sein und auch den Geist des Motivs vielleicht so ein bisschen einzufangen.
Nah am Motiv dran sein, das ist vielleicht ein Stichwort auch für die Experten unseren Hörern. Mit welchem Equipment bist denn du unterwegs und was würdest du denn für die Immer-Dabei-Tasche empfehlen? Welche Kamera, welches Objektiv, welches Zubehör?
Das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Frage, weil ich bin natürlich als Profifotograf relativ gut ausgestattet und kann einem Amateur da nur schwierig Tipps geben, weil ich ja für jede Situation im Prinzip gewappnet sein muss. Wenn ich jetzt neu in die Fotografie einsteigen würde als Hobbyfotograf, würde ich wahrscheinlich zu einer Systemkamera neigen. Da hat man immer das schwere Mitgeschleppe von der Spiegelreflexkamera, ist ein bisschen flexibler und kann da mittlerweile wirklich bei jedem Hersteller sorglos zugreifen, indem er sich um die Qualität, was die Abbildung betrifft, eigentlich nicht mehr viel.
Auf deiner Webseite florianmiedl.de gibt es ja einige spannende Projekte zu verfolgen. Eins der aktuelleren ist zum Beispiel Corona Days. Worum ging es denn da und was zeigst du dort?
Ja, Corona Days war eigentlich zwangsläufig, dass dieses Projekt entsteht. Durch meine Arbeit für die Frankenpost entstehen natürlich immer wieder auch Bilder, die dieses aktuelle Zeitgeschehen widerspiegeln. Und nachdem ja dieser Virus gerade unser aktuelles Zeitgeschehen bestimmt, kommen da auch ganz viele Bilder in der Richtung raus. Also Bilder von leeren Plätzen, von geschlossenen Einrichtungen, von Menschen, die einsam durch die Straßen laufen etc. Und das ist jetzt so ein bisschen ein Langzeitprojekt, wo nach und nach immer wieder neue Bilder dazukommen, die eben den aktuellen Zustand unserer Region während der Corona-Pandemie zeigen.
Ein anderes Projekt auf der Homepage wären die Fichteltypen. Erklär auch mal da kurz, worum geht's da? Was ist denn ein Fichteltyp und wie findet man denn einen Fichteltypen?
Ja, die Fichteltypen, das war ein Projekt vom Fichtelgebirgsmuseum, gefördert vom Freistaat Bayern. Und zwar wurde da herausgefiltert, das hat das Museum ganz toll gemacht in diesem Regio-Ident-Projekt, was denn unsere Region auszeichnet. Da wurden dann Menschen befragt auf Veranstaltungen und auch auf der Webseite, was das Fichtelgebirge so auszeichnet, was so die Schlagworte sind, wenn man an Fichtelgebirge denkt. Was dann am Ende übrig geblieben ist, haben wir quasi versucht, Menschen dazu zu finden, die das transportieren und widerspiegeln können. Und das sind unsere Fichteltypen. Das sind am Ende 12 Leute dabei rausgekommen, zu 12 verschiedenen Themen. Und das ist eine ganz witzige Geschichte geworden.
Also man sieht schon Florian Miedl, der schießt durchaus das ein oder andere Foto. Hast du so einen Überblick, wie viele schießt du denn pro Tag, pro Woche? Wie groß ist denn dein Festplattenarchiv daheim?
Ach Gott, das ist ganz schwer zu sagen. Also es gibt natürlich, wenn ich auf der Wiesenburg zum Beispiel so eine Fotoprobe fotografiere, da lässt man so in der Regel um die 1000 Bilder durch und am Ende kommen vielleicht 200 brauchbare raus. Wenn ich jetzt so tagtäglich einen Durchschnitt bestimmen möchte, also man macht vielleicht jeden Tag so im Schnitt 50 Bilder und dabei bleibt halt ein gewisser Anteil übrig, der dann auch Verwendung findet. Weil man drückt halt dann doch gerne ein bisschen öfter drauf, gerade wenn man Menschen fotografiert, da wird dann mal gezwinkert oder das Gegenüber schaut dann mal komisch, die kann man dann aussortieren und kann dann wirklich nur die nehmen, die nach was ausschauen.
Und da ist man dann auch glücklich in der Digitalfotografie, dass das alles ein bisschen günstiger geworden ist. Hattest du mal irgendwie ein Shooting, einen Auftrag, bei dem überhaupt nichts geklappt hast, wo du am Abend heimkamst und gar kein brauchbares Foto hattest? Gab es mal so dieses Horrorszenario?
Das ist mir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht so wirklich passiert. Nee. Das wäre aber natürlich auch, also wenn man natürlich die Verantwortung hat, für Kunden Bilder zu machen, dann schaut man schon während des Shootings auch immer wieder mal rein, mit dem Auftraggeber auch, geht das jetzt in die richtige Richtung oder muss man da am Stil vielleicht noch was ändern? Schaut das alles so aus, wie sich der Auftraggeber das vorstellt? Das ist aber ganz gut, wenn man während des Shootings da immer so ein bisschen Auge drauf hat.
Und wie Florian Miedl seine Bilder veröffentlicht und der Öffentlichkeit zugänglich macht, das hören wir uns gleich an. Vorher hören wir ein bisschen Musik und dann sind wir zurück mit Fotograf Florian Miedl.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I dig the prison owner fixed it up. Floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me.
Von Nickelback und bei uns immer noch zu Gast Florian Miedl im Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian Kastner. Und Florian Miedl wird uns jetzt ein bisschen verraten, was es denn mit dem Goldberg-Kult in Selb auf sich hat.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Florian Miedl ist quasi unter die Autoren gegangen. Wir haben im ersten Teil schon viel gehört vom Fotograf, aus Oberfranken. Im Juli 2018 hat er auch einige seiner Bilder zu einem Bildband zusammengefasst und den Goldberg-Kult veröffentlicht, der über 400 Fotos zeigt. Florian, was ist denn der Goldberg?
Ja, der Goldberg ist wahrscheinlich die legendärste Fire-Location im ganzen Fichtelgebirge und darüber hinaus. Das ist der Ort, wo das selber Heimat- und Wiesenfest stattfindet jedes Jahr, am 2. Juli-Wochenende. Und das ist einfach eine richtige Kultstätte und deswegen habe ich mein Buch auch Goldberg-Kult genannt.
Kann man sich dann vorstellen, dass in Selb das quasi wie so ein extra Feiertag zu sehen ist, wenn dann dieses Goldberg-Wiesenfest stattfindet?
Das ist tatsächlich so, ja. Also das geht inoffiziell am Freitag los. Der offizielle Bieranstieg und die Eröffnung durch den Oberbürgermeister ist am Samstag und das Fest dauert bis Montag. Und der Montag ist tatsächlich traditionell Feiertag im Selb. Also das heißt, da sind Geschäfte zu. Da muss man auch damals damit rechnen, dass man nicht überall einkaufen kann, weil die Leute einfach in diesem Fest feiern.
Was macht dann für dich die Faszination von diesem Volksfest aus? Du bist ja aufgewachsen in der Region. Du hast das ja dann quasi von klein auf wahrscheinlich schon miterlebt.
Ja. Das Schöne am Selber Wiesenfest ist, dass es ein gewachsenes und sehr traditionelles Wiesenfest ist. Das ist jetzt nicht, dass man irgendwann hergegangen ist und gesagt hat, Mensch, wir bräuchten ein wenig Volksfest, das ist ganz schön, lasst uns das mal machen. Nee, das ist tatsächlich historisch belegt. Das ist entstanden aus der Anlegung eines Obstlehrgartens an einer Selber Schule und hat sich dann durch die Feierlichkeiten damals, die es dazu gab, da wurde dann auch ein kleiner Testzug veranstaltet und so. Und daraus hat sich das dann wirklich Jahr für Jahr vergrößert und entwickelt zu dem, was wir heute haben.
Warum hast du dich denn dann entschieden, gerade zu diesem Goldberg-Kult einen Bildband zu veröffentlichen? Wäre es nicht lukrativer gewesen, sich zum Beispiel auf Landschaftsfotografien zu spezialisieren und damit vielleicht noch breiteres Publikum anzusprechen?
Ja gut, das eine schließt ja das andere nicht aus. Vielleicht da sogar schon was in Planung. Mhm. Aber der Grund, den Goldberg-Kult zu machen, war tatsächlich, dass ich es einfach schade fand, diese vielen Bilder, die ich während der letzten Jahre zu diesem Fest gemacht habe, auf der Festplatte vergammeln zu lassen. Und ich wollte die einfach einem größeren Publikum zugänglich machen. Und habe dann erst angefangen, eine Webseite zu bauen, goldbergkult.de, und dafür die Bilder zu zeigen. Bis mir irgendwann die Idee kam, Mensch, jetzt fragst einfach mal im Verlag nach, wie schaut's denn aus? Habt ihr Lust, sowas mit mir auf die Beine zu stellen?
Also ich nehme da schon mal raus, du hast über mehrere Jahre fotografiert. Das war jetzt nicht eine Saison, wo du aktiv hingegangen bist und hast gesagt, jetzt für den Bildband suche ich die und die Fotos, sondern über wie viele Jahre hast du da gesammelt quasi?
Also wirklich aktiv das Wiesenfest fotografiert habe ich so die letzten 10 Jahre und im Buch sind so, ja, haben es mit vielleicht die letzten 5, 6 Jahre gelandet.
Wie kann man sich die Arbeit dann vorstellen? Wie bist du da rangegangen, eine Auswahl zu treffen? Welches Bild soll rein, welches soll draußen bleiben?
Also ich habe das so ein bisschen nach gewissen Themen gestaffelt oder organisiert. Zum Beispiel das Thema Festzelt. Das Festzelt, das ist ein 4.000-Mann-Zelt und das ist wirklich legendär, wenn da am Samstagabend 4.000 Leute in diesem Zelt alle auf den Bierbänken stehen und mit ihren Edertalern feiern. Anderes Thema ist der Festzug, der am Sonntag und am Montag stattfindet und der wirklich seinesgleichen sucht und tausende Leute an den Straßen stehen und den Kindern zuwinken, wenn sie da durch die Stadt ziehen. Anderes Thema sind dann die Fahrgeschäfte und die Atmosphäre auf dem Goldberg. Also ich habe so ein bisschen Themen überschrieben und zu diesen Themen dann gezielt in meinem Archiv Bilder gesucht, die zu diesen Themen passen.
Und so ungefähr 400 Fotos hast du dann gefunden und veröffentlicht. Ist dieser Bildband jetzt nur was für wirklich die selber Bevölkerung und alle, die vielleicht dann schon mal dort waren, oder ist der auch interessant für Leute, die vielleicht noch nie vom Goldberg-Kult gehört haben, jetzt vielleicht hier bei uns zum ersten Mal davon Wind bekommen haben?
Ja, unbedingt für alle. Jetzt nicht, weil ich viel davon verkaufen will, sondern einfach, weil ich in dem Buch ja auch zeigen will, was das Wiesenfest ist. Ich meine, die am Wiesenfest immer sind, die wissen, wie es ist und die kennen das. Und die freuen sich natürlich auch wahnsinnig, wenn sie sich in dem Buch wiederentdecken. und feiern das Buch auch und blättern es immer wieder gerne durch, weil sie dann den Kumpel da drin sehen und vielleicht die Eltern drin sehen oder die Schwester oder sich selber. Und genauso gut ist es auch für Ortsfremde interessant. Zum einen für die, die so an diese ja, Wiesenfest-Tradition mal herangeführt werden könnten und auch für die, die mal sehen wollen, ja, wie feiern denn die selber oder wie feiern denn die Oberfranken? Das ist gar nicht so abgedroschen und bayernkitschig, wie das Münchner Oktoberfest. Das ist ja eigentlich ganz anders. Irgendwie so familiär und so positiv, Multikulti auch. Das ist einfach ein Buch für alle, würde ich sagen.
Wer ein paar Eindrücke haben möchte, es gibt die Homepage goldbergkult.de, es gibt eine Facebook-Seite ebenfalls Goldbergkult. Wer den Bildband aber erwerben möchte, wo gibt es denn den? Gibt es den irgendwie nur in selber Buchhandlungen oder ist der auch bundesweit zu erwerben?
Weltweit sogar. Durch die ISBN-Nummer kriegst du den wirklich überall in jedem Buchladen. An der Stelle möchte ich auch unbedingt dazu aufrufen, den lokalen Buchhandel zu unterstützen. Die haben während der Corona-Zeit lang genug dahin gedacht und freundlich sicher das eine oder andere Buch verkaufen zu können. Ansonsten einfach direkt beim Verlag, der freut sich nämlich auch. Und zwar ist das der Verlag Heinz Spägling in Robert-Gründer-Weidenstadt.
Hast du denn jetzt schon Pläne für neue Bildbände? Du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen, vielleicht ist was mit Landschaften geplant?
Ja, also ich habe so ein bisschen ein Projekt im Hinterkopf, da sammle ich da auch ein bisschen Ideen dazu und versuche das ein bisschen zu konzeptionieren. Der Begriff Heimat wird da eine Rolle spielen und das will ich auch gar nicht so Heimatfilm kitschig, artig besetzt wissen, sondern Heimat durchaus als positiven Begriff, der ja doch in den letzten Jahren immer wieder mehr an Popularität gewonnen hat und weggeht von eben diesem Heimatfilm-Kitsch, den man so aus dem Fernsehen aus den 60er Jahren kennt, wo alles so überzeichnet wird. Ich möchte gerne ein authentisches Abbild meiner Heimat irgendwo schaffen.
Dann sind wir doch gespannt, was da noch alles kommt. Wenn jetzt einer Interesse gekriegt hat, hat vielleicht ein paar Bilder angeschaut und sich überlegt, Mensch, der Stil dieses Fotografen, der wäre doch was für mich. Bist du noch verfügbar? Bist du schon ausgebucht die nächsten Jahrzehnte? Und falls nein, wie kann man dich denn kontaktieren oder buchen?
Ja, der einfachste Weg ist tatsächlich immer über meine Website zu gehen, über das Kontaktformular auf florianmiedel.de. Dann habe ich diese E-Mail-Anfrage in meinem Postfach und stolper da auch täglich drüber und bin dazu genötigt, die zu beantworten. Es ist dieses Jahr tatsächlich ein bisschen ruhiger als die letzten Jahre, weil ja eben die ganzen Veranstaltungen so ein bisschen fehlen. Deswegen habe ich heuer vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für andere Aufträge. Ansonsten dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis man mich kriegt. Aber man kriegt mich.
Dann wünschen wir für die Zukunft gutes Gelingen und sind schon gespannt auf den nächsten Bildband und bedanken uns bei Fotograf Florian Miedl für die ausführlichen Informationen über seine Arbeit und natürlich den Goldbergkult.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Sie hieß Cordula Grün, ich hab sie tanzen gesehen. Dann hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag. Oder ein Fruchtkonzentrat. Wer zuerst geht, verliert, hat sie dann abends skandiert. Aus unserem Tee wurde Bier, zwei große Schnaps und sie sagt, komm mit nach Hause zu mir. Mein Mann wohnt eh nicht mehr hier. In der Bim übern Ring steh ich auf und ich sing ihr ein Liebeslied. Ihr Kraut vor Kitschpoesie mit Refrain, Mimimi, sie mag Tanzmusik. Cordula Grün, Cordula Grün, Cordula Grün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich.
hab dich tanzen gesehen. Mir war's am nächsten Tag klar, ich will jetzt nur Cordula. Ich bin und bleib Optimist, selbst wenn sie mir verschwieg, dass sie verheiratet ist mit einem Pädiatrist. Ihr Mann hieß Eberhard Grün, er hat sie tanzen gesehen. Dann hat er sie noch gefragt, ob sie morgen mit ihm vor den Altar treten mag. Und sie hat ja gesagt. Hätte ich das geahnt, hätte ich's anders geplant und hätt weggesehen. Ich konnte nicht fort von ihr gehen, fing auch an, mich zu drehen, denn sie tanzt so schön.
Cordula Grün. Ja, grün ist es jetzt auch wieder für manche Künstler auf der Luisenburg. Vor allem auch für Franz Josef Strohmeier, ein alter Bekannter, der schon 2016 auf der Luisenburg war. Und der kommt mit zwei Stücken an drei Tagen. Und eines davon befasst sich mit der Bauernerotik. Mehr weiß dazu Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf. Garantiert besser als Fernsehen.
Im August 2020 finden bei den Luisenburg-Festspielen endlich wieder Aufführungen statt. Das Programm Luisenburg Extra kann wie geplant stattfinden, da dies ohnehin für ein kleineres Publikum im Museumshof des Fichtelgebirgsmuseums konzipiert ist. Franz Josef Strohmeier wird gleich dreimal mit zwei verschiedenen Programmen zu sehen sein. Vielleicht kennen Sie ihn aus Hubert ohne Staller, den Rosenheim-Cops oder auch von der Luisenburg. Guten Abend, Franz Josef Strohmeier. In welchen Stücken warst du denn schon auf der Luisenburg zu sehen?
Ja, hallo, servus. Ich war 2016 mit dabei und war zum einen beim verkauften Großvater als der Knecht zu sehen, der Knecht Joe, und beim Kinderstück am Samstag kam der Sams zurück als der fiese Nachbar Dr. Lürcher.
Welche Erinnerungen hast du denn an das Fichtelgebirge aus dieser Zeit in Wunsiedel mitgenommen?
Für mich war diese wahnsinnig spektakuläre Bühne, auf der es einfach ganz großartig ist, zu stehen und zu spielen, und das großartige Publikum, das uns da irgendwie immer gefeiert hat und sehr offen mit uns war. Und es war einfach eine wunderbare Zeit, da diese drei bzw. dreieinhalb Monate da zu leben, zu wohnen. Und ich vermisse es auch sehr. Also ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt.
Jetzt hattet ihr eine sehr spezielle Situation. 2016, da Michael Altmann, der den verkauften Großvater, die Hauptrolle ja gespielt hat, schwer erkrankt war und kurz genau nach der Spielzeit auch verstorben ist. Wie war denn das für euch im Ensemble? War das noch relativ Alltag, diese Saison dann durchzuspielen, oder gab es dann schon auch emotionale Momente?
Nein, das war natürlich schon also eine hochemotionale Phase, die man nicht so leicht wegsteckt und auch die auch nicht so oft vorkommt. Also während der Probenzeit oder am Ende der Probenzeit, kurz vor der Premiere, haben wir es dann erfahren, wie die Diagnose ist. Und dann gab es ja nur noch die Premiere und glaube ich noch eine Vorstellung, wenn dann Michael gespielt hat. Und dann ist ja dann der Intendant, der Michael Lerchenberg, ja dann eingesprungen. Und das war natürlich für uns alle ein seltsames seltsame Situation, aber bis dann am Theater sitzt, der Lappen, der muss hochgehen. Und wir haben uns natürlich gewünscht, dass wir nochmal mit Michael Altmann nochmal spielen können. Das konnten wir auch dann, der kam mir dann zum Schluss wieder. Und dann haben sie sich so abgewechselt, weil es natürlich eine sehr anstrengende Vorstellung für ihn war. Und zum Schluss, bei der letzten Vorstellung, war es natürlich eine sehr, sehr emotionale Verabschiedung. Also das war dann schon, also es ging ja schon wahnsinnig nahe, weil man noch nicht hundertprozentig wusste, wie der Weg wird, der Genesungsweg oder doch nicht. Und also die Hoffnung gibt man natürlich immer zuletzt auf. Und kurz darauf kam mir dann schon die Nachricht vom Tod. Und dann war ja auch dann die künstlerische Betriebsdirektorin ist ja auch dann noch in diesem Jahr dann kurze Zeit drauf gestorben. Also es war eine sehr emotionale Spielzeit damals, 2016.
Ein sehr trauriges Jahr der Luisenburg-Festspiele und du scheinst ein bisschen ein Händchen zu haben für Ausnahmesituationen, wenn du nach Wunsiedel kommst, denn auch dieses Jahr ist ja kein normales. Der Coronavirus begleitet uns ja schon seit ein paar Monaten. Jetzt für dich als freischaffender Künstler, wie sieht's bei dir aus? Bist du jetzt erst wieder im Geschäft mit den Auftritten dann Ende August in Wunsiedel oder hattest du das Glück, jetzt auch schon Engagements zu haben?
Naja, es traf uns ja alle in der Anfangsphase. Ich hatte meine letzte Vorstellung Mitte März mit meinem besonderen Valentinabend und dann kurz darauf kam dann ja die Order, alles wird eingestellt, wir gehen und dann sozusagen in die Ausgangsbeschränkung über und das war dann für mich genauso mit den ganzen Veranstaltungen, Sachen, für die ich gebucht war, wurde gecancelt bzw. verschoben in den Herbst. Dann stand noch eine Sache aus. Ich war in der Schweiz für ein Sommertheater hier in Kreuzlingen am Bodensee. Da ging wirklich, war die Frage, ob der Schweizer Bundesrat Ende Mai entscheidet, wie die Öffnungen langsam werden. Und bis zum Ende Mai haben wir auch gefiebert. Da kam die Ansage, bis 300 Leute dürfen im Zuschauerraum sitzen. Und dann fingen wir dann eine Woche später an zu proben mit Shakespeare, was ihr wollt. Und wir waren überglücklich, dass wir eine der wenigsten Festspiele sein dürfen, spielen können, die den regulären Spielbetrieb machen dürfen. Und da hatte ich jetzt vor einer guten Woche Premiere. Mit den ganzen Sicherheitsauflagen, die es da gilt, für uns Schauspieler eben im geschlossenen System zu bleiben, nicht mit Zuschauern sich auszutauschen, die Zuschauer, die dann das ganze Corona-mäßig Hygienemaßnahmen reihenweise zum Sitzplatz geführt werden. Aber es ist ein Zeichen von einer Normalität, was wichtig ist und da bin ich ganz glücklich, dass ich das habe.
Welche Reaktionen gab es denn in der Schweiz vom Publikum? Hat man sich wirklich wieder danach gesehnt, mal wieder so Kultur live zu erleben?
Ja, also die man merkt richtig auch an den Karten, der Verkauf, da ist es dann losgelegt und hat gestartet und die Nachfrage ist groß und die Leute sind glücklich, eben am Abend was zu bekommen, zu konsumieren zu können, Unterhaltung, ein Schauspiel und sie, genau wie wir, lechzen nach dem Publikum, so merkt man hier auch, dass das Publikum nach uns gelächzt hat und das ist wunderbar. Also die Resonanz ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
Und bei uns hat das Warten dann auch bald ein Ende, denn am 20. August geht's los mit Franz Josef Strohmeier und Kraft Bayerischem aus der Bauernerotik. Klingt ja schon mal recht interessant. Worum geht's denn da?
Also es ist ein Abend, den ich zusammen mit der Hafner Maria mache, die auch schon öfter auf der Luisenburg war. Und wir haben uns dem Künstlerliteraten Georg Query gewidmet, der um die Jahrhundertwende gelebt hat und der ähnlich wie die Brüder Grimm die bayerische Sprache untersucht hat. Und da rausgekommen ist ein wunderbarer, unterhaltsamer Abend über das Volksgut, das Volkslied um die Jahrhundertwende und deren Begriffe, die oft sehr derb sind, so wie ganz viele Volkslieder und immer so einen sehr doppelten Boden haben. Und dann immer bei Query ist es immer so, dass wenn es zu derb wird, dann werden die Titel lateinisch. Und das ist ja ganz lustig. Und es war, letztendlich ist es eine hochwissenschaftliche Arbeit. Der Query wurde dann ja angeklagt vom Gericht, dass es eben zu ketzerisch wäre, dieses Werk von ihm. Und Ludwig Ganghofer und alle haben dann eben Gutachten erstellt. Und dann hat das Gericht geurteilt, nein, das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Das gehört sozusagen zur Sprachkultur. Und mit dem befassen wir uns.
Also da geht es schon zur Sache. Wie derb wird denn dieser Abend? Muss man irgendwie so einen Disclaimer erst ab 18 dazugeben?
Naja, er ist nicht jugendfrei. Ich glaube, unter 16, das sind dann so viele Sachen drin, die man, glaube ich, einfach auch nicht versteht. Und ja, also es ist ja eh abends, wann fangen wir an? Um 8, 8:30, glaube ich, geht's los. Und genau, unter 16, glaube ich, ist das, ja, sollte man sollte 16 sein.
Wie hast du denn Georg Query entdeckt? Wie kamst du denn da drauf und wie kam dann auch die Idee, das Ganze auf die Bühne zu bringen?
Ich war ja lange am Staatstheater in Kassel, dort fest im Ensemble und habe natürlich immer Heimweg gehabt nach Bayern und zu dem Zeitpunkt dann häufig oder eigentlich regelmäßig Bayern 2 gehört. Und da gab es dann irgendwann mal ein Feature über Georg Query, so ein Jubiläum. Und da bin ich dann auf den aufmerksam geworden und dachte mir, ach Mensch, das finde ich ganz spannend und das ist ein Abend oder ein Thema, wo man sich beschäftigen kann. Und in Kassel war ja im Prinzip die Heimat der Grimm, die dort alles gesammelt haben für den Duden. Und da passte es ganz gut, sich irgendwie thematisch mit dem Query, auch mit meiner Heimat und mit der Sprache zu beschäftigen. Und so bin ich drauf gekommen. Dann habe ich die Maria gefragt, ob sie darauf Lust hat, mit mir das zu machen und mich da zum Teil musikalisch auch zu begleiten. Und genau. Und dann hatten wir unsere Premiere in Nordhessen, in der dialektfreien Zone.
Das ist ein gutes Stichwort, weil so ein bisschen skeptisch bin ich ja selber auch noch. Du kommst mit Texten, die so um 1900 entstanden sind und auch noch auf Bayerisch. Versteht man das hier in Franken überhaupt?
Ja, also der Nordhesse, der sehr, wie gesagt, dialektfrei spricht, der hat das wunderbar verstanden, hat sich sehr amüsiert und ich glaube, wenn es dann der Nordhesse ist auch wie Niedersachse, wenn es da funktioniert hat, das war auch meine Aufgabe oder mein Test, wenn es da funktioniert, dann funktioniert es überall. Und da ist es eingeschlagen. Wir sind da oft noch, heute auch immer noch Gastthema dort oben. Und es geht ja auch darum, dass man die Sachen versteht. Es wird ja auch erklärt, was heißt eben der Mann in den unterschiedlichen Varianten, was ist die Frau in den unterschiedlichen Varianten. Also es ist so die kleine Hilfe auch den Südbayern zu verstehen.
Vielleicht zum Abschluss des ersten Teils. Was erwartet die Besucher bei Kraft Bayerisches aus der Bauernerotik? Warum sollte man sich diesen Abend nicht entgehen lassen?
Ich glaube, wer einen wunderbaren, zünftigen, lustigen, unterhaltsamen Abend erleben möchte und das eine oder bekannte Lied auch hören möchte, wo er auch mitsingen kann, darf, der ist, glaube ich, soll vorbeikommen, es wird nicht langweilig, es sind 1,5 Stunden schönes, unterhaltsames, lockeres Programm. In der schweren Zeit, glaube ich, genau richtig.
Wer Lust darauf bekommen hat, am 20. August um 20 Uhr sowie am Sonntag, den 23. August um 20 Uhr, alle Informationen zu Kraft Bayerisches aus der Bauernerotik gibt es dann auf www.luisenburg-aktuell.de. Aber um Uli Hoeneß zu zitieren, das war's noch nicht. Wir hören kurz etwas Musik und dann unterhalten wir uns mit Franz Josef Strohmeier über sein zweites Programm im Rahmen von Luisenburg Extra.
Radio Ochsenkopf, garantiert besser als Fernsehen.
Satz freundlich!
Jawohl!
Satz freundlich, habe ich gesagt!
Jawohl!
Satz freundlich, habe ich gesagt, nochmal!
Jawohl!
Mir kannst du noch ein Weißbier bringen! Bayern, das sind wir!
Jawohl!
Bayern, das sind wir!
Jawohl!
Bayern, das sind wir! Bayern, jawohl, das sind wir! Bayern, das sind wir!
Wir, die sind wir, wir. Bayern, die sind wir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot. Dies ist unser flüssiges Brot. Bayern, die sind wir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, die sind wir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot. Dies ist unser flüssiges Brot. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, die sind wir.
Musik von Heindling, demnächst auch auf der Luisenburg, was heißt demnächst im Jahr 2021, denn in diesem Jahr fällt er ja aufgrund unserer kleinen Corona-Pandemie ins Wasser oder in den Virus. Sebastian Kastner hat jetzt aber immer noch Franz Josef Strohmeier am Mikrofon und die unterhalten sich jetzt ein bisschen über den Kontrabass.
Radio Ochsenkopf, garantiert besser als Fernsehen.
Franz Josef Strohmeier kommt im August 2020 zu den Luisenburg-Festspielen, um das Luisenburg-Extra-Programm zu bereichern. Neben zwei Aufführungen von Kraft Bayerisches aus der Bauernerotik, zu dem wir jetzt gerade schon viel gehört haben, ist er auch noch mit einem weiteren Programm in Wunsiedel zu Gast, der Kontrabass nach Patrick Süskind. Franz Josef, erklär uns doch auch mal für dein zweites Programm, das am 22. August an einem schönen Samstagabend um 20 Uhr in Wunsiedel gespielt wird. Welche Geschichte wird denn in der Kontrabass erzählt?
Der Kontrabass ist eins meiner Herzensschauspielstücke, das ich jetzt über 10 Jahren spielen darf, geschrieben von Patrick Süskind. Es geht um den Kontrabassspieler und seinem Instrument, seiner Hassliebe zu diesem Instrument, dem großen, unhandlichsten Instrument, das jemals gebaut wurde, was aber existenziell ist für jede Orchestermusik, aber leider schwer zu hören ist und trotzdem irgendwie den Grundton angibt und ein Orchester zusammenhält. Und diese Hassliebe ist großes Thema an dem Abend und dann noch dazu die seine heimliche Liebe zu der Opernsängerin Sarah, die er versucht, mit seinem Spiel an diesem Instrument auf sich aufmerksam zu machen. Und ob es ihm gelingt, das wird der Abend zeigen.
Wenn man ein bisschen dazu recherchiert, dann stößt man schnell darauf, dass es sich dabei um einen Monolog handelt. Heißt das, du stehst da ganz alleine auf der Bühne? Hast du noch irgendwie ein aufwendiges Bühnenbild dabei oder ist das sehr elementar gehalten, nur Franz Josef Strohmeier und ein Kontrabass?
So ist es. Und ein Stuhl. Das ist das große Bühnenbild. Also die da soll jetzt nicht so viel ablenken. Mehr braucht man auch gar nicht. Das ist so, ich stehe da alleine mit meinem Frack da und der Kontrabass ist das Zentrum. Und genau, es ist so, wie es geschrieben wurde, der Kontrabassspieler hat auch keinen Namen. Das ist eben der Kontrabassspieler. Letzten ist es die Hauptfigur, das Instrument, und die Nebenfigur ist sein Spieler. Und ich glaube auch, jetzt dürfen wir auf der Luisenburg-Bühne selber spielen. Da braucht es auch nicht mehr Bühnenbild als die Felsenbühne selber und dann den Kontrabass. Ich glaube, das kann super werden, da freue ich mich sehr drauf.
Heißt denn, wenn es ein Monolog ist, dass es auch monoton wird? Oder schaffst du es auch, obwohl du ganz alleine auf der Bühne stehst, für eine abwechslungsreiche Unterhaltung zu sorgen?
Naja, sagen wir so, ich spiele jetzt, das ist glaube ich dann mein 100. Gastspiel, was ich mit dem Stück machen darf. Ich spiele es seit 10 Jahren. Mir selber ist es bis heute nie langweilig geworden, weil man entdeckt immer wieder Neues in diesem Stück. Und das ist das Großartige an diesem Stück, was nächstes Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum hat, 2021 bzw. 1981 war die Uraufführung in München, ist bis heute zählt zu den meistgespieltesten Solostücken am deutschen Theater oder im deutschsprachigen Theater. Es hat einen sehr großen Erfolg. Es ist sehr intelligent geschrieben, sehr humorvoll, unterhaltsam und bietet sowohl für den Musikkenner, Musikliebhaber eine große Bandbreite an Unterhaltung, aber eben auch für denjenigen, der jetzt nicht so viel mit der Orchestermusik zu tun hat, auch eben rein Zwischenmenschliches, diese Geschichte eben mit Sarah, die ich vorhin erwähnt habe, die berührt einfach und unterhält einfach. Und das macht Freude, es zu spielen, und ich glaube, mit über 100 Gastspielen, glaube ich, sieht man auch, dass die Leute es immer gut annehmen und glücklich sind.
Wie muss man sich denn diese Produktion von so einem Ein-Personen-Stück vorstellen? Bist das du quasi im Homeoffice, der sich alles ausdenkt, über Kostüm entscheidet und die Regie auch alles erledigt? Oder hast du da auch Zuarbeit, oder hattest du zu Beginn dieser Nummer Zuarbeit?
Ja, also zu Beginn war das, wie ich vorhin erwähnt habe, war ich ja im Staatstheater in Kassel, und es war tatsächlich damals eine Produktion vom Staatstheater Kassel, die ich initiiert habe. Ich wollte gerne dieses Stück machen. Und dann hat man in einer freien Phase geguckt, welcher Regieassistent hat Zeit und Lust, mit mir das zu machen. Und dann war es die Patricia Schuster, die dann mit mir gemeinsam, da haben wir dann diesen Abend entwickelt innerhalb von 4 Wochen. Und die hat dann die Strichfassung zusammen gemacht, und da haben wir uns eben dann die Konzeption überlegt, wie geht man es an, was streicht man, was zieht man an, wo setzt man es hin, welchen Ort und so. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass man es, je einfacher wir es handhaben, desto besser ist es. Im Stück selber ist es bei dem zu Hause, bei dem Kontrabassspieler in seiner Wohnung. Und da ist natürlich die Frage, baut man da jetzt eine komplette Wohnung auf, Couch, Sofa? Und dann haben wir uns aber relativ bald entschieden, es eben nicht zu machen, weil so wird es so konkret und so, ach, das guckt man jemanden zu, das kann dann jeder sein. Das muss jetzt auch nicht unbedingt der Orchesterspieler sein, sondern die Probleme, die der hat, der Kontrabassspieler, die hat jeder, oder kennen viele, die in dem Alter von Mitte 30, Ende 30 in die Midlife-Phase kommen. Also da hat man dann ganz viele Andockpunkte, je neutraler man das sozusagen hält. Und ja, und da, das ist das, wie wir das so entwickelt haben damals.
Also der Kontrabass, haben wir schon gehört, spielt eine wichtige Rolle. Musst du diesen auch spielen, oder ist der mehr oder weniger nur Requisite? Kannst du diesen spielen?
Ich muss ihn spielen. Ich habe auch damals Nachhilfe bekommen oder Unterricht bekommen von einem Tutisten aus dem Staatsorchester in Kassel, der mir, wie man den Bogen hält, wie man eine Saite, wie man überhaupt einen Ton rauskriegt aus diesem Instrument. Das ist gar nicht so leicht, weil die Saiten sind dick, die Kraft, die man aufwenden muss, ist, man muss da schon richtig reingreifen und auch die Saiten drücken, und man kriegt eine Ahnung davon, was ein Kontrabassspieler das täglich macht, welche Schwingen die auch an den Händen haben. Ich meine, als selbst als Gitarrenspieler kriegt man das schon mit, aber das, beim Kontrabass ist es einfach nochmal eine Stufe härter und dicker einfach. Und das musste ich lernen und somit spiele ich auch an diesem Abend immer das Instrument.
So ein Ein-Personen-Stück wie der Kontrapass, der klingt ja wie perfekt gemacht für die aktuelle Phase der Corona-Krise. Merkst du da auch schon eine höhere Nachfrage, dass mehr Leute diese Stücke oder diese Art Stücke bei dir anfragen?
Ja, es ist schon natürlich ist dann flexibler, wenn man mit einem Personenstück unterwegs ist oder zu zweit unterwegs ist. Man ist einfacher, man ist flexibler, man ist schnell dort. Die Leute, die Räume müssen nicht zu groß sein. Man kann aber auch in großen Räumen spielen, also ob man jetzt in einem Theater spielt, wo man dann mit 200 Leute dann Platz schafft oder in einem kleineren Raum. Man ist als Alleinunterhalter in dem Sinne oder als Schauspieler mit einem Solostück gerade hat man da große Nachfragen. Ich merke das schon auch, dass diesbezüglich gut gefragt bin.
Für den Kontrabass am 22. August gibt es natürlich wieder alle Infos unter luisenburg-aktuell.de. Wenn man jetzt aber einfach über Franz Josef Strohmeier noch ein bisschen was erfahren möchte, ein bisschen was nachlesen möchte, hast du eine Homepage oder bist du in sozialen Medien aktiv? Kann man dir da irgendwo folgen?
Ja, ich bin auf Instagram zu finden, FJ Strohmeier, habe aber auch meine eigene Homepage, wo dann die ganzen aktuellen Termine auch drauf sind mit den Gastspielen. Ich habe ja noch 4 weitere Stücke, mit denen ich im deutschsprachigen Raum unterwegs bin und die findet man auf www.fjstroh.meier.de.
Jetzt liegen ja deine Veranstaltungen in Wunsiedel am 20., 22. und 23. August recht nah beieinander. Wie machst du das denn? Kommst du dann nur zu den Veranstaltungen her oder planst du ein bisschen längeren Aufenthalt hier im Fichtelgebirge?
Nein, dann nutze ich die Zeit natürlich im Fichtelgebirge zu bleiben. Also ich komme am Donnerstag, werde im Laufe des Tages ankommen und bleibt dann bis Montag in der Früh in Wunsiedel. Das muss ich dann schon nutzen, wenn ich da bin. Ich mag das grundsätzlich nicht, wenn man irgendwo ist und dann ist man nur zum Spielen da. Vor allem, wenn ich die Region ja kenne und gerne dort bin, dann nutze ich das auch wirklich die Zeit tagsüber auch dann zu wandern und dann freue ich mich, ich hoffe, das Wetter spielt mit, dass ich das auch machen kann. Und da freue ich mich drauf, da auch Zeit zu haben und Zeit verbringen zu dürfen. So ein kleiner Urlaub.
Also mit etwas Glück kann man dann auf einer Wanderung einem Promi begegnen. Wir bedanken uns für die Zeit bei Franz Josef Strohmeier und diese ausführlichen Informationen rund um Kraft Bayerisches aus der Bauernerotik und natürlich dem Kontrabass und wünschen natürlich den Veranstaltungen gutes Gelingen.
Dankeschön.
Radio Ochsenkopf, garantiert besser als Fernsehen.
Dolphins.
das war sie im Grunde schon wieder, unsere kleine Stunde mit Kultur rund um Bayreuth und das Fichtelgebirge. Wir weisen nochmal drauf hin, Franz Josef Strohmeier im Luisenburg Extra findet nicht im Museumshof statt, sondern auf der großen Bühne der Luisenburg. Das ist natürlich der derzeitigen Corona-Pandemie geschuldet, aber deswegen ist es vielleicht auch ein ganz besonderes Erlebnis, ein kleines Programm auf einer großen Bühne anschauen zu können. Wenn Sie wollen, können Sie morgen die ganze Sendung und die einzelnen Beiträge nochmal nachhören. Wenn Sie Wünsche und Anregungen haben, dann an redaktion@radio-ochsenkopf.de mailen. Ich sage schönen Dank fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Sommerabend und bis bald.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb- und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
Doch, für heute ist...